Alles ist zwiefach, alles hat zwei Pole, alles hat ein Paar, sein Paar von Gegensätzlichkeiten, gleich und gleich ist dasselbe. Gegensätze sind identisch in der Natur, nur verschieden im Grad. Extreme berühren sich, alle Wahrheiten sind nur halbe Wahrheiten, alle Widersprüche können miteinander in Einklang gebracht werden. Guten Abend, Frau Dr. Strohschein.
Ja, guten Abend, Herr Pohlmann.
Was halten Sie denn von diesen Sätzen?
Naja, sie laufen auf der einen Seite auf eine Relativierung hinaus und auf der anderen Seite sind sie natürlich schon wahr. Es gibt nichts ohne Polaritäten.
Wir wollen jetzt über Anerkennung im Bereich Sprache sprechen. Anerkennung findet in vielen Bereichen statt und eines, wo man Anerkennung mit zum Zollen kann, das ist ja Sprache. Und was muss man tun, damit man, oder was sollte man tun, damit man einem anderen gegenüber ihm Anerkennung zollt und sagt, ich sehe dich, ich höre dich, oder was muss man anders tun?
Also der allererste Schritt für die Anerkennung ist, dass man erkennt, was man anerkennen soll. Und der zweite Schritt ist, dafür eine Form zu finden, die der andere auch akzeptieren kann. Also das heißt, die Worte zu wählen, die nicht peinlich wirken, Worte zu wählen, die authentisch sind und deutlich machen, dass eine Anerkennung eben nicht in einen Manipulationsakt ausartet. Also es besteht, wenn man jetzt Anerkennung runterbricht auf den allgemeinen alltagssprachlichen Begriff Lob, dann kann man sagen, dass es mit der Anerkennung, mit dem Lob in unserer Gesellschaft nicht sehr weit her ist. Erstens, weil wir überhaupt nicht lernen, weder zu Hause noch in der Schule noch in der Universität oder im Beruf Anerkennung auszuüben oder jemanden zu loben, weil sehr vieles selbstverständlich vorausgesetzt wird und außerdem jedes Lob immer auch abgewehrt wird, weil es peinlich ist, weil der andere Macht ausübt dadurch vielleicht oder weil der irgendwas will oder weil er vielleicht wieder gelobt werden möchte. Also wir haben es mit dem Anerkennen und mit dem Loben nicht so einfach in unserer Gesellschaft.
Ich gestehe ganz ehrlich, wenn ich gelobt werde, es ist mir erstens peinlich und zweitens, ich kann es ganz schwer annehmen. Ist das ein Phänomen, das wir in Deutschland haben?
Ja, sehr stark, weil natürlich in der deutschen Erziehungskultur oder Unkultur, je nachdem wie man es sieht, es selbstverständlich ist, dass etwas geleistet wird und dass man kein großes Aufhebens macht. Und dieses Abwehren und schwer ertragen können von Lob hat etwas mit einem Schamgefühl zu tun oder auch mit der Selbstwertfrage, bin ich denn wirklich so gut, wie der andere mir jetzt unterstellt?
Bin ich so gut, wie der andere mir unterstellt? Aber andererseits, es gibt in der deutschen oder auch in allen Sprachen der Welt dann so die Frage, wie geht's dir? Und ich benutze sie nicht. Was halten Sie von dieser Frage überhaupt?
Also anerkannt werden zu wollen, ist ein tiefes menschliches Bedürfnis. Das hängt damit zusammen, dass wir in Beziehung leben, in Beziehung mit uns selbst, in Beziehung mit anderen. Und dass diese Beziehungssituation immer voraussetzt, dass wir uns auch gegenseitig sehen, wahrnehmen, dass wir uns zuhören, dass wir uns ansehen, dass wir verstehen, wer der andere ist. Und wenn das alles nicht stattfindet, dann findet damit auch keine Anerkennung statt. Denn Anerkennung impliziert das Wort erkennen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, den anderen zu erkennen, beziehungsweise uns selber zu erkennen, dann findet natürlich auch die Anerkennung nicht statt. Das ist eine ganz einfache Logik. Und wir erleben diesen Nicht-Anerkennungsprozess. Also um das mal umzudrehen, den Kränkungsprozess, ja in jeder Beziehung, das erleben wir von Seiten der Politik, das erleben die Politiker untereinander, das erleben Paare untereinander oder Menschen, die in ihrem Beruf tätig sind, dass Lob und Anerkennung ersehen werden, aber abgewehrt werden beziehungsweise nicht praktiziert werden.
Erkenne ich mich selbst oder kenne ich mich überhaupt selbst oder weiß ich überhaupt, wer ich bin? Wird das uns nicht durch Erziehung auch irgendwie aberzogen, um das mal so zu sagen?
Na, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder so spiegeln können, dass sie eine Selbstwahrnehmung haben. Ein Kind lernt ja durch die Eltern auch, was es ist. Durch die Resonanz, die die Eltern dem Kind geben, kann das Kind lernen, was es ist. Nehmen die Eltern es als begabt wahr oder wehren die Eltern es ab und so weiter. Und in dieser Eltern-Kind-Beziehung fängt es ja schon an, ob ein Kind lernt, sich selbst zu erkennen, sich selbst wahrzunehmen oder ob das Kind Aussagen über sich bekommt, die es selber gar nicht mit sich identisch findet. Nicht? Also wenn ein Kind sich zum Beispiel unglaublich Mühe gibt und die Eltern dauernd aufgrund überhöhter Erwartungen sagen, du bist faul, dann entsteht eine Art von Wahrnehmungsdifferenz. Der eine sagt das und der andere empfindet das. Und aus dieser Gegensätzlichkeit von verschiedenen Wahrnehmungen entstehen natürlich ganz große Konflikte und Verzweiflungen und Missverständnisse.
Diese Art von Missverständnissen und Konflikte, die finden im Eltern-Kind-Bereich statt, aber sie finden auch woanders statt und manchmal mit ganz schön verheerenden Ergebnissen.
Anerkennung ist eines der großen persönlichen und politischen Beziehungskonfliktursachen und das wird gewaltig unterschätzt.
Es gibt in der Sprache sowas, das nennt sich Political Correctness und da gibt es dann so Philosophen wie Norbert Bolz, die dann sagen, meine Meinungsfreiheit ist bedroht und oder Robert Faller sagt, durch die Political Correctness entpolitisieren wir viele Dinge, die ganz dringend mal beredet werden müssen.
Ja, wenn man meint, dass man durch Political Correctness Anerkennung praktiziert, ich glaube, da liegt man wirklich falsch. Natürlich ist es auf der einen Seite wichtig, sich nicht abwertend zu verhalten und Menschen, die jetzt Berufe haben, die nicht gesellschaftlich so doll angesehen sind, trotzdem zu achten. Wir kennen ja das Beispiel, dass Putzfrauen heute nicht mehr Putzfrauen genannt werden, sondern Reinigungsfachkräfte. Diese Umformulierung dieses Berufes oder diese Umbezeichnung ändert ja nichts an der Tatsache, was der Mensch tut und auch nicht an der Tatsache, dass diese Berufe, obgleich sie absolut notwendig und wichtig sind, auch gesellschaftlich anerkannt werden. Das Verhältnis zwischen Political Correctness und Anerkennung muss man, glaube ich, unter dem Aspekt sehen, von welcher Realität reden wir eigentlich. Wirkliche Anerkennung kann stattfinden nur dann, wenn der Realität ins Auge geschaut wird. Das heißt, wenn wir uns tatsächlich mit den Fakten beschäftigen, wenn wir uns mit der genauen Wahrnehmung auseinandersetzen, wenn wir uns nur mit Fakes und irgendwelchen Wortgebilden die Realität gar nicht konkret wiedergeben beschäftigen, dann findet auch kein Anerkennungsprozess statt.
Ich habe Sie vielleicht richtig verstanden, wenn Sie sagen, zu viel Political Correctness führt dazu, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr verstehen.
Ja, Political Correctness kann bedeuten, dass wir die Dinge nicht so beschreiben, wie sie eigentlich sind, sondern eine Art von Denkschere im Kopf haben, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und dieses Comme-il-faut-Denken hat wirklich zwei Gesichtspunkte oder zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es wichtig, nicht entwertend miteinander umzugehen. Das beschreibe ich ja auch sehr ausführlich in meinem Buch Die gekränkte Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, auch die Dinge so zu beschreiben, wie sie sind. Also das bezieht sich jetzt zum Beispiel auch auf der nüchternen Wahrnehmung, was in Beziehungen los ist, dass man untereinander eben nicht irgendeinen scheinbaren Mantel des Friedens legt und darunter gärt was ganz anderes. Oder dass man bestimmte Dinge in der Politik nicht sagen darf, um nicht irgendwelche Fehler zu machen oder dass einem nicht irgendwas angekreidet sind. Also Political Correctness kann durchaus mit Vertuschungen zu tun haben, die eben wiederum gar nicht in Verbindung zu bringen sind und zu akzeptieren sind mit dem Erkenntnisprozess, um den es ja geht in der Anerkennung.
Robert Faller sagt ja so verkürzt, man darf es alles sagen, wenn man dem anderen nicht etwas wegnimmt.
Ja, es kommt darauf an, was er mit wegnehmen meint. Also ich finde, man kann alles sagen. Ich würde den Satz umformulieren. Man kann alles dem anderen sagen. Es kommt darauf an, wie man es sagt. Also ich glaube, dass eine faire Kritik ungeheuer wichtig ist, weil sie dem anderen vermittelt, was man selber für eine Position hat und was der andere tatsächlich erkennen könnte durch die Wahrnehmung des Gegenübers, was er selber nicht gesehen hat. Wenn diese Kritik aber als Mittel zum Zweck des Entwertens verwendet wird, dann ist es problematisch. Also man muss ein Gespür dafür entwickeln, wie drücke ich eine anerkennende Kritik aus, wie bleibe ich fair und wie bleibe ich bei der Wahrheit und wie bleibe ich trotz der Kritik im Respekt?
Da fällt mir gerade ganz kurzfristig noch etwas ein. Es gibt sowas wie gewaltfreie Kommunikation und wenn ich diese Leute mal sehe, dann spüre ich da irgendwie gar kein Leben, wenn die miteinander reden. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Sofort, sofort. Also ich meine, so schön dieser Ausdruck klingt, das wird ja auch gelehrt in ganz bestimmten Seminaren und Schulungen und so weiter und so fort, gewaltfrei kommunizieren. Das klingt alles wunderbar und ist auch im Prinzip richtig. Aber gewaltfrei kommunizieren heißt ja überhaupt nicht, dass man nicht eine eigene Meinung vertritt, dass man diese Meinung fundiert, dass man Gegensätze aushält, dass man sich wirklich um eine Lösung gemeinsam kümmert. Gewaltfrei kommunizieren heißt nicht alles gutheißen, was der andere tut und sagt.
Sie haben ja die Diskussion zwischen Herrn Schulz und Frau Merkel deutlich verteidigt. Ich habe das auch teilweise gesehen, aber ich fand es irgendwie deswegen langweilig. Da fehlte irgendetwas. Ich will nicht sagen, dass die jetzt nicht das Falsche gesagt haben oder nicht das Richtige gesagt haben, sondern irgendwie fehlte da ein Stilmittel, was den Menschen sagt, okay, Das ist es.
Ja, Sie haben recht, dass da was fehlte. Aber das hatte weder was mit einer mangelnden Anerkennung zu tun. Das hatten die beiden füreinander. Das habe ich ja auch positiv erwähnt. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt, weil die sich gegenseitig nicht fertig gemacht haben, jetzt sagen würde, es fehlte die Streitkultur oder die Fähigkeit, sich wirklich kritisch und heftig auseinanderzusetzen. Das haben sie ja eben nicht getan. Ich glaube, was fehlte, ist eine Empathie für die Wähler. Die haben sich untereinander ausgetauscht über unterschiedliche Positionen und haben sich teilweise gegenseitig Recht gegeben oder auch nicht. Aber man hat sich gefragt, was haben die beiden Politiker eigentlich mit ihren Wählern zu tun? Interessieren die sich wirklich für die Nöte des kleinen Mannes oder der vielen Menschen, die wenig Aufstiegschancen in unserer Gesellschaft haben, für Frauen und Männer, die sich ihr Leben lang abmühen, um irgendwie über die Runden zu kommen? Wo ist die Empathie und die Herzlichkeit für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger geblieben, um die es eigentlich geht in der Politik?
Sie haben auch Kontakt zu Politikern, die klagen auch manchmal oder sie empfinden auch manchmal etwas.
Also die Politiker werden ja in unserer Gesellschaft so angegriffen wie kaum eine andere Spezies von Mensch. Und eigentlich kann man nur sagen, wer sich für diesen Beruf entscheidet, muss damit rechnen, ohne öffentlichen Schutz zu sein. Jeder kann sie mit Eiern, Tomaten und Dreck und heftigen Vorwürfen quasi abschmettern und bewerfen. Es ist ja sozusagen das sogenannte Recht in der Meinungsfreiheit. Das finde ich ziemlich problematisch. Ich finde, das habe ich auch erlebt, dass man jetzt Politiker nicht, weil sie Politiker sind, ihnen nur durchweg Egoismus, Selbstdarstellung und Machtwillen unterstellen kann. Ich kenne wirklich Politiker, denen es daran gelegen ist, ihre Sache gut zu machen, überzeugend zu sein, aufrichtig zu sein und so weiter. Dass natürlich in diesem politischen Geschäft Intrigen passieren, Intrigen auch Männer und Frauen zu Fall bringen, am Beispiel Scharping und Heide Simonis konnte man das ja sehr gut sehen. Das gehört quasi seit Menschengedenken quasi zum politischen Geschäft. Das will ich damit in keiner Weise gutheißen, aber das gehört dazu. Andererseits finde ich die Art und Weise, wie Politiker angegriffen werden, ohne dass man sich wirklich informiert, was passiert, finde ich nicht in Ordnung. Also ich finde, es muss wirklich ein Weg viel stärker versucht werden zwischen Informiertheit, fairer Kritik, einer ausgewogenen und begründeten und auch scharfen Position. Ich bin nicht gegen irgendwelche Aufweich-Argumentationsmuster, sondern eine begründete Wertehaltung an den Tag zu legen und auch den Mut zu haben, unbequeme Dinge zu sagen. Aber die müssen nicht automatisch zur Abwertung von Menschen führen. Ob Politiker oder andere, das spielt dabei keine Rolle. Es gilt für alle Menschen.
Könnte es denn sein, dass wenn unsere Politiker uns da vielleicht mal ein Vorbild geben, dass das in die Gesellschaft hineinstrahlt?
Schön wär's. Schön wär's. Miteinander behaken sie sich ja auch. Ist ja keineswegs so, dass das nur zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Politikern stattfindet, sondern es wäre ja durchaus möglich, dass Politiker diese sachliche Klarheit und Werteorientiertheit in ihren Argumenten deutlich machen, in ihren Reden und auch in ihrem Handeln. Und es gab ja Politiker, die das durchaus gemacht haben. Denken wir an Richard von Weizsäcker, denken wir an die Anfänge in der Politik Obamas. Mir fallen sicher noch mehr Beispiele ein von Politikern, von denen man sagen kann, dass sie Fairness, Politik und Anerkennung ihrer Aufgaben und Anerkennung ihrer Wähler auch praktiziert haben. Aber ich glaube, dazu gehört sehr viel Wissen, Bildung, Herzensbildung und auch eine starke Persönlichkeit, die so souverän ist, dass sie eben nicht im Laufe des politischen Arbeitens korrumpierbar wird.
Gut, dass Sie Richard von Weizsäcker erwähnen. Er ist Bundespräsident und damit etwas erhaben über dieser Politik. Aber dieser Mann hat im Jahr 1985, glaube ich, die Bundesrepublik Deutschland in gut 2 Stunden deutlich verändert. Seine berühmte Rede, ich glaube, sie hat ihn unsterblich gemacht.
Ja.
Da hat doch jemand was gezeigt, wie es geht.
Ja, und ich finde, wir sollten uns viel mehr an solche Beispiele halten. Wobei das natürlich in den alltäglichen Nachrichten und in den ganzen Wahlkampfdebatten eben immer wieder vergessen wird. Was eben typisch ist, dass man sich viel mehr an den Negativworten, an den heruntermachenden Berichterstattungen sozusagen hochzieht, als dass man sich an Beispielen orientiert, die positiv sind.
Liegt es daran, dass wir das so wollen als Kunden oder machen das die Journalisten mit uns?
Ach ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Journalisten auf einen menschlichen Trieb antworten, beziehungsweise auf den reagieren, bewusst oder unbewusst, dass die Katastrophe irgendwie viel lustiger von außen zu erfahren ist als irgendeine gute Nachricht. Es scheint irgendwie im menschlichen Wesen zu liegen, eine Art von Schadenfreude am Negativen zu empfinden. Aber allerdings nur dann, wenn es einen nicht selber betrifft. Und ich finde, wir sollten wirklich mal darüber nachdenken in verschiedenen öffentlichen Diskursen, wozu eigentlich diese Negativorientierung gut ist. Also wenn ich morgens auf mein iPhone gucke, um meine E-Mails abzufragen, dann bekomme ich immer so Nachrichten des Tages. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin entsetzt. Da sind so 4, 5 Kurzmeldungen von Focus und von NTV und weiß der Teufel von irgendwelchen anderen Zeitungen, Zeitschriften, dass irgendjemand vergewaltigt hat und dass irgendwie da Mord passiert ist und irgendeine Katastrophennachricht aus den USA, was weiß ich. Und diese gesamte Berichterstattung ist erfüllt von einer Sprache des Grauens, des Horrors, des Mord und Totschlags, so dass man sich wirklich fragt, und ich kenne Menschen, die darunter richtig leiden, vor allen Dingen ältere Menschen, die Angst haben, sich mit diesen Nachrichten, dieser Sprache der Negativität und des Grausens tagtäglich befassen zu müssen. Das erzeugt Angst, obgleich die Menschen ruhig und sicher in ihren Wohnzimmern sitzen und ihnen eigentlich nichts passiert. Und da haben wir einen Aspekt, den Sie ja am Anfang auch erwähnt haben, was schafft eigentlich Sprache? Sprache schafft eine Realität, auch wenn sie überhaupt nicht im Moment vorhanden ist, sondern irgendwo stattfindet oder aber nur durch Sprache erzeugt wird.
Kommen wir wieder aufs Weichspülen bei der Sprache. Die Menschen, die dann praktisch plötzlich davor stehen, dass jemand ihnen sagt, du, das ist aber nicht in Ordnung, die sagen dann, du sprichst nicht richtig, damit befasse ich mich dann erst gar nicht.
Ja, wie genau, was meinen Sie damit genau?
Dieses Art von Political Correctness wird dann auch als Waffe benutzt, um zu sagen, du sprichst nicht richtig, mit dir rede ich gar nicht erst.
Das wird durchaus als Waffe genutzt und es wird natürlich damit auch ein Sprach- und Denkverbot ausgesprochen. Wenn du nicht die richtigen Begriffe verwendest, dann gehörst du nicht mehr zu uns. Ich habe mal einen Vortrag in Magdeburg gehalten und habe mich haargenau, das ging um die ganze Integrationsproblematik, um die Integration von Flüchtlingen. Und ich habe mich haargenau die Begriffe, die im Moment in den Ämtern, auf den Behörden verwendet werden, benutzt. Und es war richtig ein Entsetzen von den Fachleuten im Saal zu spüren, dass ich es gewagt habe, von Asylanten und Asylbewerbern und ich weiß nicht, was ich da noch für Begriffe verwendet habe, statt nicht ganz genau den Begriffsvorschriften zu folgen, die im Moment gelten. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los?
Kann es nicht sein, dass wir plötzlich diese Art und Weise, die Sprache, die uns eigentlich verbinden soll, dass die Sprache dazu benutzt wird, dass wir uns entfremden voneinander?
Naja, wir haben ja eigentlich so viel andere Möglichkeiten, uns anzufreunden und zu entfremden, nicht als vor allem die Sprache. Und deswegen wäre es so unglaublich wichtig, dass in der Schule das Sprechen und das Denken gelernt werden und nicht irgendwelche Fachinhalte, die man den Kindern reinbimst und die sie dann ganz schnell wieder irgendwo vergessen oder gar nicht anwenden können. Das Sprechen lernen, das heißt eine Identität zu finden zwischen dem, was einer denkt und fühlt und dem, was er ausspricht, das ist eine wichtige Aufgabe, um uns miteinander zu verständigen und gleichzeitig auch zu lernen, ein Bewusstsein davon zu entwickeln, was in dem Moment passiert mit einem, wenn ein anderer mit einem redet.
Ich bin das Telefonieren und das Interview machen mit Menschen per Telefon gewohnt, aber es ist immer wieder eine Sache, wie fühle ich das? Finde ich die richtigen Worte? Finde ich das richtige Timing? Es ist nicht so einfach. Also ich weiß nicht, wie Sie das auf der anderen Seite am Telefon erleben, so ein Telefoninterview. Hat das was Persönliches oder hat das nichts Persönliches?
Aber selbstverständlich hat es was Persönliches. Ich finde, man kann sehr gut Telefoninterviews machen. Ich habe das Rundfunksendern, mache ich das mit anderen Rundfunksendern, auch mit öffentlichen Rundfunksendern habe ich das gemacht. Das ist überhaupt kein Problem, weil sich über die Stimme und über die gemeinsamen Themen eine Verständigung entwickelt, wo man nicht unbedingt face-to-face miteinander kommunizieren muss. Also da sehe ich keine Probleme.
Sie hatten das mit der Schule angesprochen und ich hatte vor kurzem in der Zeitung gelesen, oder bei Facebook habe ich es gelesen, dass die in Nordrhein-Westfalen wollen die Philosophie einführen. Könnten Sie sich vorstellen, dass man das in der Schule lehren kann?
Also durch die Philosophie allein, beziehungsweise durch das Vermitteln von philosophischen Texten von Philosophen, kann man nicht unbedingt automatisch auch das Denken und Sprechen lernen. Es kommt sehr darauf an, wie man das macht. So wie man im Religionsunterricht nicht unbedingt Kinder zum Glauben hinführen kann. Es kommt wirklich auf die Haltung des Lehrers an, auf die Kreativität. Kindern das Denken beizubringen und das Ausdrücken von Gedanken und das Formulieren von Gedanken in gute sprachliche Zusammenhänge zu bringen. Und dazu kann man natürlich die Auseinandersetzung mit Texten von Kant oder Aristoteles oder Schopenhauer durchaus verwenden. Aber das müsste dann nicht darum gehen, dass diese Texte irgendwie nur gelesen und häppchenweise konsumiert werden, sondern dass tatsächlich dann Gedankenauseinandersetzungen und auch Diskurse sich daran anknüpfen. Durch die kreative Umsetzung im Gespräch wird es interessant, Philosophie zu lernen. Das ist das, was ja eigentlich uns Sokrates in seiner Philosophietradition überliefert hat, dass die Philosophie eine Hebammenfunktion hat. Lerne zu denken und finde heraus, was du wissen kannst über dich und über andere. Und da sind wir wieder beim Anerkennungsthema.
Was mache ich denn oder was sollte ich machen, um einen Menschen, der mir gegenübersteht, den ich das erste Mal sehe, was kann ich tun, um ihm zu sagen, ich bin an dir interessiert. Ich möchte eigentlich was von dir wissen und ohne ihm zu nahe zu treten, das ist ja auch ein sehr großes kulturelles Problem. Wie nah kann ich ran beim ersten Mal?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, erstmal genau hinzuschauen. Was hat dieser Mensch für eine Ausstrahlung? Was erzählt er mir, ohne dass er ein Wort ausspricht? Was fühle ich, wenn ich ihn anschaue? Also ich glaube, bei dem ersten Mal in die Beziehung zu gehen, bedeutet hinzufühlen und hinzuschauen und vielleicht erst einmal Fragen zu stellen. Nicht Fragen, die jetzt so persönlich sind. Das finde ich zum Beispiel ganz furchtbar, wenn man jemanden nicht kennt und der fragt einen sofort, wie alt sind Sie verheiratet, wie viele Kinder haben Sie, wie wohnen Sie? Da gibt es ja, das haben Sie auch eben angedeutet, so einen Indiskretionsaspekt. Und das finde ich keine Zugangsweise, die ich für angemessen halte, sondern durch das Fühlen und Wahrnehmen des anderen ein Gespür dafür zu entwickeln, um welche gemeinsame Sache geht es eigentlich, wenn ich mit diesen Menschen zu tun habe. Es ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied, ob ich mich mit einem Wissenschaftler, den ich kenne, treffe und mit dem plane ich ein gemeinsames Projekt oder ob ich jemanden auf einer Party kennenlerne, den ich sympathisch finde oder ob ich jemandem vorgestellt werde, den ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann und mit dem plötzlich reden muss. Es hängt sehr von den Situationen ab, wie ich mich dann verhalte und wie ich mich dann herannähere. Und diese Empfindlichkeit, diese Empfindungsfähigkeit zu entwickeln. Das ist eigentlich ein erster Schritt, anerkennend miteinander umzugehen.
Also ich habe dann jetzt immer das Problem mit den Pausen. Wir im Radio, wir dürfen ja keine Pausen machen, aber wenn wir zum Beispiel so voreinander stehen und der Kontakt das erste Mal da ist, glaube ich, sind wir manchmal ein bisschen zu voreilig. Anstatt das zu tun, was Sie uns gerade geraten haben, fühl mal an oder riech mal an. Vielleicht hilft das auch.
Ja, es geht eigentlich um eine komplexe sinnliche Wahrnehmung des anderen und nicht nur irgendwie aus dem Bauch heraus irgendwie losschießen auf den mit Worten oder mit irgendwelchen Verhaltensweisen, die den anderen dann möglicherweise, ohne dass er es merkt und will, unbedingt in die Enge treibt.
Ich möchte auf einen Aspekt nochmal hinkommen, den ich mir so gerade überlegt habe. Das war, erkenne dich selbst oder wer bist du eigentlich? Gibt es da vielleicht so ein kleines Hilfsmittel, was Sie uns, so einen Hörern, da an die Hand geben können?
Also ich glaube, das allererste ist eine Bereitschaft dazu, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zwar nicht nur mit dem egoistischen Aspekt, wie geht's mir heute und was kann ich tun, damit es mir noch besser geht, das ist auch wichtig, keine Frage, sondern eine Selbstbeobachtung in Gang zu setzen. Also was tue ich hier eigentlich? Der Philosoph Ernst Bloch hat mal von diesem schönen Begriff gesprochen, das Dunkel des gelebten Augenblicks. Das heißt, er meint, dass wir sehr viele Dinge tun und nicht wissen, dass wir sie tun. Und zur Selbsterkenntnis gehört Selbstbeobachtung. Dass es immer wieder in einer Übung, in einer mentalen Übung gelingt, dass ich auch in der Lage bin, trotzdem ich mich im Moment verhalte, ich mich auch gleichzeitig beobachte. Also für mich war das immer unglaublich wichtig, schon ganz früh, dass ich wissen möchte, was tue ich hier eigentlich? Ich möchte nicht überrascht werden, indem mir hinterher jemand sagt, was ist dir da eigentlich dabei eingefallen? Sowas ist natürlich nie vermeidbar, denn wir sind ja spontane Wesen, die auch spontan reagieren. Aber ansonsten finde ich es wichtig, eine Achtsamkeit sich selbst gegenüber zu haben. Das ist ein Ausdruck eines Selbsterkenntnisprozesses. Die eigenen Muster, die Schatten- und Lichtseiten bei sich selber wahrzunehmen, darüber zu kommunizieren mit sich selbst und sich selbst darüber ein Bewusstsein von sich zu verschaffen. Das ist auch ein Ausdruck von Eigenverantwortung, von Selbstverantwortung.
Wir sind verantwortlich für das, was wir machen, aber wir bewirken auch etwas und dann wird die Verantwortung auch zum Beispiel im politischen oder im gesellschaftlichen Kontext. Welche Verantwortung habe ich da eigentlich?
Das ist natürlich nicht einfach und auch zu Recht bemängelt worden, dass viele Menschen sich irgendwie als Wahlvieh wahrnehmen. Sie gehen zur Wahl und damit hat sich's. Und das ist natürlich nicht ein sehr schmaler Ausdruck einer politischen Verantwortung. Ein wichtiger, aber ein zu weniger, will ich mal sagen. Wir sind automatisch, ob wir wollen oder nicht, politische Wesen. Wir leben in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, in einer Nation und gehören dazu. Und wir können durch unser Verhalten und durch unsere Einstellungen in jeder Weise wirken. Das tun wir sowieso. In unserer Familie, in unserem Beruf, in den ganzen Kontexten, in denen wir uns bewegen, wie wir uns bei Facebook äußern, das sind alles verantwortliche Eigenleistungen, über die wir bestimmen können. Und wir sind keineswegs dazu verdonnert, nur zu reagieren und nur, wie soll ich sagen, wie Sozialautomaten zu funktionieren. Und zu all diesen verantwortlichen Schritten im Sinne eines politischen Menschen gehört auch eine Selbstwahrnehmung und eine Position und nicht eine rein gefühlsgesteuerte Ego-Prozedur, sich selber zu profilieren durch irgendwelche Aussagen, die anderen schaden.
Ja, Schaden der anderen, das ist auch immer ein ganz wichtiges Thema. Mir fiel gerade ein, dass ich so, wenn ich so mit Kollegen zusammen bin und dann sage, ich bin bei Facebook, sagt er, geh mir bloß weg, das ist ja der letzte Dreck. Und wenn ich so auf meine Seite gucke, das ist immer alle gut. Die Leute sind immer nett zu mir, wir sind auch nett miteinander. Hat so ein bisschen damit zu tun, ich glaube, wie ich so reinrufe bei Facebook, so kommst du dann auch wieder raus.
Sie haben vollkommen recht. Ich habe bei Facebook auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wer interessante Inhalte, meinetwegen auch anspruchsvolle, bringt, der kann natürlich nicht damit rechnen, dass ja jetzt Millionen User kommen, weil meistens ja bei Facebook vor allen Dingen Banalitäten einen hohen, ja, wie soll ich sagen, Publikumswert haben. Das ist leider so, aber davon muss man sich ja nicht beeindrucken lassen, sondern konsequent seine Wertvorstellungen auf diesen Social-Media-Foren deutlich machen. Und da findet man immer Menschen, die das ebenfalls gut finden. Das ist meine Erfahrung. Ich glaube, dass ein großes Bedürfnis, auch wenn es vielleicht gar nicht so direkt bewusst ist, nach Anerkennungsthemen in unserem Land vorhanden ist. Ich habe ja in meinem Buch Die gekränkte Gesellschaft, was jetzt übrigens im Sommer bei Goldmann unter einem neuen Titel erscheint als Taschenbuch, bei Goldmann, wie gesagt, das gekränkte Ich, da beschreibe ich ja, wie viele Menschen, auch und zwar völlig unabhängig von ihrer Position, von ihrem Einkommen, von ihrem Status, unter den vielen Kränkungen im Alltag leiden. Nur wird das natürlich nicht kommuniziert, weil das ein Zeichen von Schwäche ist. Und wir können aber das Kränkungspotenzial untereinander verringern, wenn wir achtsam mit uns und anderen umgehen und uns immer fragen, diesen berühmten Kantschen Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das setzt natürlich eine Art von Bewusstheit und Selbstbewusstsein voraus. Und das ist das, was ich mit meinen Klienten und mit meinen Kollegen und mit den Menschen, die zu mir kommen und sich beraten lassen wollen, von mir auch praktiziere. Eine Form der Auseinandersetzung zu finden, die von Anerkennung und Fairness und einer klaren und herzlichen wie auch nüchternen Form geprägt.
Sie haben jetzt viele Formen genannt. Wie sieht es denn im Gespräch mit der Entschleunigung aus? Was halten Sie denn davon, wenn wir ein bisschen langsamer reden und ein bisschen mehr Pause machen? Meinen Sie, dass das helfen könnte?
Ja, ich glaube, dass dieses noch schneller und noch immer schneller auch dazu führt, keineswegs schneller zu denken, sondern Dinge nicht richtig wahrzunehmen und auch nicht richtig zum Ausdruck zu bringen. Insofern sprechen Sie da einen ganz wichtigen Faktor an, nämlich den Zeitfaktor. Es ist wichtig, dass wir Zeit zum Nachdenken haben, dass wir Pausen machen und dass wir etwas in uns nachwirken lassen und dass wir, wenn es irgendwie geht, wenn wir sprechen, auch über das gleichzeitig nachdenken, was wir sprechen. Und das können wir nicht, wenn wir in einem Affentempo irgendwelche Dinge herausschießen.
Ich habe hier ein ganz bisschen nervös gestanden, als Sie so langsam gesprochen haben und habe gedacht, man muss ich jetzt was sagen, die dürfen die Pausen im Radio nicht so lange machen. Ich war schon etwas, wissen Sie, ich war schon nervös dabei.
Ich wollte es Ihnen ja mal demonstrieren.
Ja, verstehen Sie, aber ich wollte es auch den Zuhörern sagen, es betrifft mich auch. Obwohl ich diese Frage stelle, bin ich jetzt ein Betroffener und ich bin wirklich getroffen worden. Aber das ist okay so. Ich wollte das ja so hören, aber es hat mich schon berührt. So, wir gehen in die Zielgerade. Frau Dr. Strohschein, wir, die wir jetzt hier gerade uns mit Worten ausgetauscht haben und versucht, gute Worte, passende Worte, treffende Worte zu machen, wir müssen so in die Zielgerade gehen. Und das geht um Verantwortung, Nichtverantwortung, Political Correctness und so weiter und so fort. Und ich traue Ihnen das jetzt einfach mal zu, dass Sie das zusammenfassen können.
Also Ihre Fragestellung ganz am Anfang war ja, wie können wir eigentlich Anerkennung praktizieren? Und dann ging es ja weiter über die nächste Frage, was hat eigentlich Anerkennung mit Political Correctness zu tun? Jetzt könnte man ja den Schluss ziehen, wer sich politisch korrekt verhält, anerkennt ganz bestimmte Regeln, nach denen sich jetzt alle zu richten haben. Und wir haben ja in dem Gespräch herausgearbeitet, dass es eigentlich um sehr viel mehr geht, beziehungsweise eigentlich um was anderes geht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Anerkennung ein tiefes menschliches Bedürfnis ist, ohne dass kein Mensch wirklich glücklich existieren kann. Das bedeutet, wenn ein Mensch, ich will es negativ formulieren, sich nicht erkennt, nicht sich erkannt fühlt, sich nicht akzeptiert fühlt, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes, was das Selbstwertgefühl betrifft. Das Gleiche gilt auch, wenn seine Nationen sich nicht gegenseitig anerkennen, gibt's Krieg. Wenn Partner sich nicht gegenseitig anerkennen, gibt es Streit und Konflikte. Es ist also tatsächlich ein enormer menschlicher Friedensfaktor. Dass Anerkennung und Lob uns in unserer Gesellschaft sehr schwer fallen, dass es etwas mit peinlichen Empfindungen verbunden ist, gelobt zu werden, das wissen wir, das kennen, glaube ich, sehr viele Menschen. Es ist aber wichtig, das zu überwinden und wirklich echt gemeintes, liebevolles Lob auszusprechen, das halte ich für einen ganz wichtigen Akt, den man wirklich lernen und praktizieren kann. Und zwar im Sinne eines authentischen Sich-Äußerns. Nicht, ich habe eine Zeit lang das im Fernsehen erlebt, als ich da im Fernsehen tätig war, da war es sehr üblich, sich gegenseitig bis über alle Himmel zu loben. Und ich kenne auch Eltern, die Selbstverständlichkeiten, die ein Kind macht, wie die Schnürsenkel zuzubinden oder eine kleine Leistung zu vollbringen, über alle Maßen gelobt wird. Das ist nicht authentisch. Ich finde es wichtig, sich auch zu üben in einem authentischen Loben. Political Correctness wiederum ist problematisch, weil es auf ein Regelsystem, auf ein unausgesprochenes sich bezieht, das man eigentlich überwinden sollte und auch hinterfragen sollte, um weder in der Abwertung zu landen, noch in einem Denkverbot. Und Anerkennung wie der Umgang mit Political Correctness und Lob, all das hat etwas mit Bewusstsein und Bewusstmachung zu tun. Denn wenn wir immer nur quasi aus dem Moment heraus handeln, ohne darüber nachzudenken und unreflektiert sind, dann entstehen genau die Konflikte, die aus mangelnder Anerkennung, aus der Nichtfähigkeit zum Loben und auch aus einem falschen Verständnis von Political Correctness folgen.